So, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen, außerplanmäßigen Folge von Pia liest. Hier ist Pia, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, und ich habe aber heute zwei Gäste dabei. Wie beim letzten Mal, als es ein Spezial gab von Thomas Plum und ich Thomas Plum als Autor hier im Podcast zu Gast hatte, habe ich heute in Vorbereitung zum morgigen Finale der Darkness-Reihe zwei Creepypasta-AutorInnen hier bei mir zu Gast. Und das sind Caro und Misa. Hi, hi.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir jetzt quatschen. Erstmal, wir haben ja jetzt vorher gar nicht groß gequatscht, deswegen möchte ich euch eigentlich erstmal fragen, wie geht's euch? Ist alles klar?
Alles super bei uns.
Ja, alles sehr. Ich bin total aufgeregt.
Ehrlich?
Ja, ich freue mich total. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier sein zu dürfen.
Ja, gleichfalls. Also
das ist total süß. Das ist für mich eine Riesenehre. Ich finde es total schön. Und ja, ihr braucht überhaupt nicht aufgeregt sein. Also Caro, brauchst überhaupt nicht aufgeregt sein, weil es ist jetzt einfach ein nettes Schwätzchen. Und ich glaube, die Hörer finden es einfach spannend, mal so ein bisschen zu horchen. Aber ich möchte euch erstmal noch ein bisschen im Pia liest-Kontext vorstellen, weil ihr wart ja beide schon präsent. Quasi.
Ja.
Also genau. Einmal, also Caro, einmal zu dir. Du hast ja tatsächlich eigens für Pia liest eigentlich sogar eine Creepypasta geschrieben in diesem Jahr. Und zwar war das meine Februar-Folge, die ich zusammen mit Käthe aufgenommen habe. Und das war die Zwei gruselige Legenden heißt die Reihe von dir, ne?
Zwei unheimliche Legenden.
Unheimliche, genau, das meine ich ja. Das meine ich ja, nicht gruselig, unheimlich, so, genau, zwei unheimliche Legenden. Und das waren die unheimlichen Legenden aus Osteuropa, die ich dieses Jahr im Februar zusammen mit Käthe am virtuellen Lagerfeuer vertont habe, sozusagen. Und du hast ja diese, also da, es gibt inzwischen drei von diesen unheimlichen Legenden. Richtig?
Nee, ich glaube, also drei sind...
Oder vier?
Von dir, genau, es gibt ja noch einen vierten, aber ich glaube, da hattest du auch mal mit mir drüber gesprochen, dass der...
Der ist mir zu haarig.
Ja, genau. Ich muss zugeben, das kann ich total nachvollziehen. Also ich distanziere mich jetzt auch ein bisschen davon.
Also dazu möchte ich gleich auch gerne noch ein bisschen mehr hören, auf jeden Fall. Dazu, wie es dir so mit den Geschichten geht, beziehungsweise wie es dir mit den Creepypastas generell mit dem Thema so geht inzwischen. Aber Misa, du hast ja die Darkness-Reihe unter anderem geschrieben. Und ich glaube, worüber bist du nochmal auf den Podcast gestoßen? Auf Pia liest, weißt du das noch? Du hast mir irgendwann eine Mail geschrieben.
Ja, ich glaube, ich habe die Creepypasta von mir Bahnfahrt gegoogelt.
Ach, die Bahnfahrt, ja,
weil
genau.
Weil ich, so PC reingehackt, Bahnfahrt, kam das mit CP als erster Vorschlag. Und irgendwie war unter den Vorschlägen dann eben auch, ich glaube, Pia liest, beziehungsweise...
Stimmen im Kopf war das, ne?
Genau. Oder? Genau, und dann bin ich irgendwie auch auf Pia liest gekommen. Und dann habe ich mir das angehört und fand das super geil und habe dann gesagt, ja, vielen, vielen Dank für die Vertonung.
Genau.
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig undankbar. Nein, nicht undankbar, aber das ist für mich tatsächlich nichts Neues. Beziehungsweise für die relativ vielen Autoren im Wiki ist das nichts Neues, wenn man mal eine Vertonung von einer seiner Geschichten findet.
Lass uns da gerne auch direkt mal bleiben bei dem Thema Vertonungen und auch CP-Wiki. Also vielleicht magst du kurz mal erläutern, über was wir heute überhaupt sprechen. Also was vor allem mit dem Creepypasta-Wiki gemeint ist. Und also, weil ich glaube, dass viele Hörer jetzt nicht so im Game sind. Und einfach auch mal, was es mit diesen Vertonungen auf sich hat. Weil das gehört ja zu dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal, Subkultur oder so.
Ja, das kommt gut.
Gehört es ja dazu. Genau.
Ja, worum handelt es sich dabei? Die Seite Fandom, früher eben Wikia genannt, kennen wahrscheinlich sogar die meisten. Wenn man zu irgendeinem Videospiel, einer Serie, einem Franchise, irgendwas, ein Wiki findet man meistens genau die, also kleine von Wikipedia abgeguckte Wikis, in denen es Artikel gibt, zu allen möglichen Sachen. Zum Beispiel ein Game of Thrones Wiki mit Steckbriefen zu den Charakteren so weiter. So, das ist natürlich die Grundidee von so einem Wiki. Das Creepypasta Wiki war aber in der Hinsicht immer schon ein wenig besonderer, weil es ja nicht darum ging, zu Creepypastas irgendwelche Informationsartikel zu schreiben, sondern eben als Artikel diese eigenen Geschichten da hochzuladen. Und das war 2014, 2013, also 2014, als wir angefangen haben, auch schon Zeit davor, das gibt's auch schon ein bisschen länger, aber gerade eben in dem Bereich war das, glaube ich, mit die größte Seite. Ich glaube auch heute noch die größte Seite. Und da war viel los, sag ich mal, zu der Zeit.
Damals vor Äonen. Genau.
Ja, es ist ja nun schon eine Weile her. Ja. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr beide mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr da quasi so reingegangen seid in diese Subkultur.
Ich glaube, du warst vor mir da, dann lass ich dir mal den Vortrag.
Wow, ich war vor ihm da. Das war mir jetzt nicht so bewusst.
Ich glaube, das ist, glaube ich, nur ein Monat, aber.
Einen Monat vor dir war ich da. Ja, guck mal, das bin ich ja der alte Hase hier.
So ist es.
Mein Gott. Ja, also genau, das war bei mir im Frühjahr 2014. Also da war ich noch da war ich 15. Also da war ich noch richtig klein. Mhm. Und das war einfach so eine Phase, man ist ja in der Pubertät und das ist ja so eine Phase, in der man einfach anfängt, sich so ein bisschen charakterlich einfach weiterzuentwickeln und mal auch so ein bisschen ausprobiert, so guckt, was es so gibt. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass ich dann mehr so einfach im Internet unterwegs war, auch in irgendwelchen Chatrooms und so. Und ich fand schon immer so Fantastik und Horror total cool. Und das vor allem dann so mit 13, 14, 15 ging das los. Und dann, ich glaube, das hat damit angefangen, dass ich irgendwie im Internet so ein Bild vom Slenderman gefunden habe. Ja. Und da ging ja auch, genau, also Slenderman ist ja so der Klassiker. Ja. Da ging ja damals auch dieses Spiel viral. Das habe ich dann mit meiner Freundin so nachts gespielt und es war so spooky und cool. Und dann habe ich gemerkt, dass es da halt eine ganze, erstmal so diese ganzen Medien dahinter gibt. Das ist ja auch das Tolle an Creepypasta, dass man da so eine krasse Intermedialität hat. Also es gibt Geschichten und Fotos und irgendwelche komischen Clips und man kann ja so viel Zeug dazu finden. Und dann habe ich mich irgendwie auf dieser Seite verlaufen, habe die gefunden, habe angefangen, so ein paar Geschichten zu lesen und war dann ganz angetan, habe dann gemerkt, dass ich da auch selber was veröffentlichen kann und dass es da auch eine Community gibt, die dahinter ist. Und ich habe mich dann so langsam herangetastet und dann sind wir uns irgendwie ein, zwei Monate später in dem Chat begegnet.
Ach ja, der alte Chat. Das ist...
Also, erzähl erstmal zum Chat. Ich habe gleich noch weitere Fragen.
Okay, ich erzähle, wie ich da jetzt hingekommen bin erstmal.
Genau. Mach mal da erstmal weiter.
Bei mir hat das relativ banal angefangen. Ich war zu der Zeit schon ein bisschen älter. Ich glaube, ich war 18 oder so. Mhm. Und es war auch im Frühjahr 2014. Ich glaube sogar, ich kann es genau reduzieren auf April. Gut, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr. Könnte ich nachgucken, aber egal. Und ich bin da reingestolpert, nachdem ich mehrere Abende hintereinander mit einem Kumpel von mir so im Internet nach gruseligen Dingen irgendwie gesucht habe. Weil wir auch da irgendwie so ein bisschen in dieser Horrorfilmphase waren. Immer ein bisschen gucken, was es so im Internet gibt. Und irgendwie, ich glaube, das war auch meine tatsächlich erste CP, bin ich auf so eine Pokémon Creepypasta gestoßen, in der es um eine schwarze Edition geht, in der man nur diesen Geist zur Verfügung hat und es ganz komisch ist. Und das war schon so ein bisschen gruselig. Was ist halt diese Art von gruselig und spannend? Man kennt es einerseits und genau dieses Abweichen von der Norm macht es sehr, sehr gruselig, mysteriös und eben auch spannend, dass man es weiterhören möchte. Und dann bin ich auf Megusta Games LP gestoßen. Einen YouTuber, der ganz, ganz viele Creepypastas vertont hatte. Und ich habe angefangen, mir das alles durchzuhören. Und da kam dann ganz schnell sowas wie Dead Bart, wo es dann irgendwie um die verlorene Simpsons-Folge geht. zwei, drei Pokémon-Sachen, Slenderman.
Ja, irgendwie Ben Drowned und sowas.
Genau.
Ja, so die ganzen Klassiker.
Das russische Schlafexperiment und so weiter.
Ja,
und so
ja.
Und irgendwie bin ich dann auch auf die Idee gekommen, eigentlich könnte ich ja auch mal sowas schreiben und habe mir dann, glaube ich, tatsächlich die erstbeste Seite genommen, was dann eben das Wiki war. Ja. Hab dann meine erste Geschichte geschrieben. Furchtbar.
Welche war denn die erste? Möchtest du drüber reden?
Ja, ich möchte.
Wir therapieren das jetzt gemeinsam.
Das ist gut.
Die erste war eine Haltergeschichte. Und zwar gibt es ja von den Haltern, du kennst vielleicht.
Holder of the End.
Genau. Ja. Gibt es diese Reihe von Haltern, die immer einen ähnlichen Aufbau haben, weshalb ich mir das auch zum Beispiel vorgenommen habe, weil ich dachte...
Und was für ein Objekt hast du dann genutzt? Oder du hast es ja bestimmt dann geschrieben, weil du über irgendwas dann schreiben wolltest, oder?
Ja, also, das war aber noch... Also die Herangehensweise war damals noch eine ganz andere, gerade weil die Halter so sehr stark vorgegeben waren, beziehungsweise man diese relativ... fixe Struktur hatten, dachte ich, okay, das ist relativ leicht, ich adaptiere das und dann mache ich einfach so viel Grusel- und Horrorelemente rein, wie es irgendwie geht. Es ist der Halter des Blutes, es geht einfach darum, geh in ein Krankenhaus, mach das, es passieren ganz, ganz fürchterliche Dinge, wenn du durchhältst. Vielleicht überlebst du, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht mehr selber mehr, wie das aufhört.
Okay.
Genau, und das war dann irgendwie die erste. Und dann war es eben so, dass es damals noch einen von Fandom, von Wikia, auf der Seite gehosteten Chat gab, wo man einfach reingehen konnte. Und das war dann 2014 im Frühjahr, Sommer, der Ort, wo ich wirklich einen Großteil meiner Freizeit verbracht habe, weil ich da ganz viele Leute kennengelernt habe, unter anderem Caro, unter anderem Negative Root. Der auch, ich würde sagen, ein relativ bekannter Autor in dem Milieu ist. Lord Maverick, der ganz, ganz, ganz bekannt ist und, glaube ich, mit auch noch einer der aktivsten. Ich war dann auch längere Zeit im Admin-Team. Aus diesen ganzen Leuten hat sich irgendwie so eine kleine Freundesgruppe und Skype-Gruppe vor allem gebildet.
Die auch immer noch besteht, oder?
Ja, oder teilweise. In Teilen? Mhm. Also damals war es tatsächlich so, da waren wir dann vielleicht 20 Leute irgendwie in so einer Skype-Konferenz. Da war es dann auch zum Beispiel mal so, habe ich heute noch drüber gesprochen mit meinem eben sehr guten Freund Negative Root, dass wir damals mal aus Jux und Dollerei mal gedacht haben, komm, wir rufen jetzt einfach mal an und wir versuchen, den Call möglichst lange am Leben zu erhalten. Wir haben 120 Stunden geschafft. Irgendwer war immer online, irgendwer hat immer gequatscht. Wir hatten einen dabei, der damals Student war, der war eigentlich die ganze Zeit dann da und ja.
Was man halt so macht, wenn man jung ist.
Und ja, das ist so. Aber das sind die schönsten Zeiten, oder nicht? Also es ist so wirklich
großartig.
So. Also ja, also, auf jeden Fall. Das klingt gut.
Das war dann auch so, ich bin dann von der Schule nach Hause gekommen, alles in die Ecke geschmissen, in den Skype-Call. Irgendwer war eigentlich immer da und dann hat man gequatscht. Und es war ja gar nicht immer Creepypasta oder so, aber man hat halt einfach gequatscht und war halt eben ja mit Gleichgesinnten da. Weil man teilt natürlich irgendwie ein Hobby. Meiner Beobachtung nach akkumuliert sich da Horror zusammen auch mit gewissen Musikrichtungen. War man sich eigentlich immer direkt mindestens sympathisch.
Darüber schon, ja, genau.
Und,
glaube ich.
Ja, und jetzt heutzutage Negative Root ist geblieben. Der war auch damals so der Erste, den wir damals getroffen haben, der, wie gesagt, heute immer noch ein ganz, ganz guter Freund von mir ist.
Und einige weitere. Und mittlerweile auch gar nicht mehr so in diesem Creepypasta-Kontext.
Genau.
Genau. Also ich glaube auch, das verwechselt sich.
Ja.
Sag ich jetzt mal so.
Da kann ich ein Lied von singen.
Ja, genau. Das glaube ich. Deswegen habe ich das jetzt so benutzt, weil du das ja schon so angedeutet hattest irgendwie. Ich glaube auch irgendwann, klar, also über ein gemeinsames Hobby. Am Anfang sprichst du über das Hobby. Irgendwann entsteht eine Freundschaft draus und dann drittes Hobby. Macht man das noch ein bisschen zusammen, aber es ist ja dann nicht mehr der Kerninhalt der Freundschaft häufig.
Genau.
So wird es ja da auch gewesen sein, genau. So, jetzt aber nochmal die Frage, mit den Vertonungen. Denn zu Beginn haben wir ja kurz, also das ist ja, also machen wir es anders. Die Vertonungen sind ja ein großer Bestandteil eigentlich der Creepypasta, des Creepypasta-Systems, oder?
Ja, kann man so sagen. Ja, ja.
Was hat es damit auf sich oder wie kommt sowas überhaupt zustande? Weil ich muss sagen, ich wusste das überhaupt nicht, als ich angefangen habe damit. Also ich erzähle jetzt kurz, ganz am Rande, ich habe diesen Podcast gemacht, um sprechen zu üben, weil sich abzeichnete, dass ich gerne professionell sprechen will. Und dann brauchte ich urheberrechtsfreie Geschichten, beziehungsweise unter Creative Commons lizenzierte Geschichten. Und dann habe ich die Creepypastas gefunden.
Ja, großartig.
So ist das gekommen. Und genau, da war klar irgendwie, okay, die Geschichten kann ich nehmen und kann da was draus machen, das ist fein. Ja, aber das ist ja nicht, also dass das so zum guten Ton gehört, sag ich jetzt mal, ne?
Mhm. Da können wir auch ein Liedchen von singen.
Ja.
Also
ja.
Es ist ja so, klar, es ist frei verfügbares Material. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, wenn man eine Geschichte findet, die einem gefällt, dass man die dann einfach sich rausnimmt und dann vertont. Also einige VertonerInnen, die machen das dann, dass die einen dann vorher sogar nochmal anschreiben und fragen, ist das okay, kann ich das machen? Das ist aber kein Muss. Also da freut man sich, wenn das passiert, aber das muss nicht gemacht werden. Einige machen das auch so, die posten dann quasi unter die CP im Wiki dann einen Link zu der Vertonung, wenn sie schon fertig ist. Und andere, die nennen einfach den Namen des Autors oder der Autorin in den Credits, das ist auch vollkommen in Ordnung.
Genau, genau.
Und den Link angeben.
Genau,
und
also so habe ich es halt auch immer
ja,
gemacht.
Ja, das ist voll in Ordnung, das ist optimal. Dafür sind die ja auch da, die Geschichten, dass sich da jeder dran ausprobieren kann und damit Spaß haben kann einfach.
Das ist einfach so cool, das liebe ich daran. Das finde ich so schön irgendwie, dass man so, ja, die eigene, weiß ich nicht, den eigenen kreativen Auswurf, sag ich mal, irgendwie in die Welt hinausbläst und irgendjemand macht dann was daraus. Ist doch völlig verrückt eigentlich, oder?
Ich weiß noch, wie ich, also ich bin da völlig ausgeflippt, als ich irgendwann mal gesehen habe, dass da was von mir vertont worden ist. So damit habe ich mich, und das war mir dann auch, und das war dann vielleicht irgendwas, das hat dann so 200 Klick, aber das waren 200 Klicks, das haben sich 200 Leute angehört.
Ja.
Und da habe ich mir echt an den Kopf gepackt, so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? So, also es ist schon cool.
Verstehe ich.
Ich glaube, bei mir waren die ersten Vertonungen, da kam jemand in den Chat und sagte, ich brauche mal eine Geschichte, hat jemand eine? Und ich hatte, glaube ich, gerade zu der Zeit, ich weiß gar nicht, ob du die auch vertont hast, die Symphonie des Todes geschrieben.
Nee.
Die hatte dann auch, ich glaube, entweder kurz davor oder kurz danach hat die dann auch irgendwie die Wahl zur Creepypasta des Monats gewonnen.
Ah, ja, okay.
Und er sagte, hat jemand eine Geschichte für mich? Und ich sag, ja, hier, bitte. Und das war Multi. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals eine relative Größe im Creepypasta-Vertonungsbereich. Und dann, ich meine, es ist 7 Jahre her, ne? Aber ich meine, dass er dann irgendwie auch nochmal auf mich wir haben an Halloween, da gab es den Wettbewerb.
Ah.
Und da haben wir die Jack-O-Lantern-Geschichte geschrieben.
Ja, ich erinnere mich.
Genau, und das war ein Jahr danach, glaube ich. Da kam er auf mich zu und sagte, ich brauche eine Halloween-Geschichte, hast du was? Und dann habe ich dann gesagt, ja, eigentlich nicht. Ich kann mal gucken, ob ich dir was schreibe. Und dann habe ich dann irgendwas geschrieben, was so ein bisschen die Idee von Michael Myers Halloween, den Film, mit dem Brauch von Halloween, sich zu verkleiden, um böse Geister abzuwehren, so ein bisschen verbinden. Furchtbar. Ganz furchtbare Geschichte. aber egal. Und so ist das entstanden. Und dann war es auch irgendwie so, dass immer mal welche Vertoner in den Chat gekommen sind und angeboten haben oder man dann angeboten hat und gesagt hat, hier, mach doch mal. Irgendwann hat sich das verselbstständigt. Dann kam dann neue Geschichte oder neue Vertonung auf YouTube. So, ich glaube, es wurde auch besser mit der Qualität der Geschichten. Also
ja, das ist echt sehr spannend. Aber daraus höre ich jetzt, also aus dem, was ihr gerade so erzählt, daraus höre ich jetzt, also du, Misa, du machst noch ein bisschen was. Und Caro, du trittst einen Schritt zurück. Kann man sagen.
Ja, Also ich bin tatsächlich seit 2016 eigentlich nicht mehr wirklich aktiv im Wiki. Ich glaube, das hat erstmal damit angefangen, dass ich da eine Zeit lang einfach keine Zeit mehr hatte, weil dann war ich mit der Schule fertig und habe dann erstmal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und der war super zeitaufwendig. Das war eine tolle Zeit, aber ich hatte dann einfach nicht mehr so viel Kapazität, im Internet abzuhängen und schriftstellerisch aktiv zu sein. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass sich so mein eigener Geschmack einfach geändert hat mit der Zeit. Und wie gesagt, ich finde immer noch Creepypasta als Phänomen total faszinierend.
Es ist und total, ja.
Es gibt auch, glaube ich, unglaublich viele wirklich sehr, sehr gute Geschichten, die einen tollen Schreibstil haben, wo eine tolle Idee dahinter ist. Aber man muss auch sagen, so wie viele Sachen, leben Creepypasta auch ein bisschen vom Klischee. Und ich bin mehr als einmal auch da reingetappt, sage ich mal so. Und ich bin so eine Person, ich habe so eine Tendenz zum Perfektionismus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, boah, ey, die Sachen, die du da geschrieben hast, die gefallen dir jetzt nach einem halben Jahr überhaupt nicht mehr.
Okay.
Und dann, ja, also es war irgendwie einfach so eine Mischung aus, okay, ich entwickle mich einfach so ein bisschen weg davon, weg von dieser Art zu schreiben und auch, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich glaube, ich habe tatsächlich dann noch ein paar Sachen in den letzten Jahren immer so auf Anfrage veröffentlicht. Also da gab es ja auch, es gibt ja immer wieder so kleine Events, sowas wie ein Adventskalender, wo dann unterschiedliche Autorinnen dann quasi immer so ein Türchen haben und zu jedem Türchen wird dann eine bestimmte Story, meistens auch mit einem gewissen Oberthema geschrieben. Und da bin ich dann halt auch häufig mal angefragt worden, ob ich da nicht mitmachen will. Und da habe ich tatsächlich 2019 meine letzte Geschichte im Wiki veröffentlicht. Da muss ich jetzt auch sagen, das ist meiner Meinung nach mit einer meiner besten.
Ich wäre ja ganz dankbar, wenn wir mal sammeln könnten, die Geschichten, ich notiere mir das mal eben kurz. Ich würde dann nämlich das mal, also gerade solche Sachen würde ich gerne verlinken in den Shownotes.
Ja.
Sag mir doch mal den Titel bitte.
Es ist ein lateinischer Titel, Ad Mortem Festinamus. Seit 1, 2, 3 Jahren ist einfach die Aktivität im Wiki nicht mehr so groß. Deswegen kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen, wie viele Leute die überhaupt gelesen haben. Also sie hat wenig, ja, wie soll ich sagen, wenig Feedback gab es dafür. Aber ich kann nur sagen, so die Geschichte, wenn man die mit denen vergleicht, die ich ganz am Anfang geschrieben habe, das hat nicht mehr viel miteinander gemein. Ich weiß auch gar nicht, ob das so der richtige Content überhaupt fürs Wiki ist. Aber ich war tatsächlich relativ zufrieden mit der und ich bin eigentlich immer so eine Person, ich bin immer so am Rummeckern dann so.
Das spricht dann für sich, finde ich. Wenn der innere Kritiker mal für einen Moment schweigt, den kennen wir ja alle, denke ich, dann spricht das auf jeden Fall dafür. Also ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Bin sehr gespannt.
Oh Gott, jetzt
vielleicht
jetzt
ist es ja, vielleicht ist es ja was. Vielleicht ist es ja noch. Nein, du brauchst gar keinen Stress haben. Ich dachte nur, vielleicht ist es ja Futter für Pialis.
Ja, das wird
also Leute, vielleicht spoilert ihr euch doch nicht. Ich verlinke es in den Shownotes, aber vielleicht spoilert ihr euch mal nicht.
Du bist ja selbstkritisch auch dir selbst gegenüber, ne?
Auch manchmal mir selbst gegenüber.
ja, das war gemeint. Was war denn deine erste Creepypasta, die du geschrieben hast?
Meine? Caro. Ja, ich habe mir das, guck mal, ich habe ja hier mir sogar so Notizen hingelegt, weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin perfektionistisch und immer top vorbereitet. Und ich war dann so, warte mal, meine erste, oh Gott, was war das? Und dann musste ich erstmal selber nachgucken. Und die heißt, ich bleibe wach. Und das war einfach, das ist quasi, wie gesagt, da war ich 15, als ich die geschrieben habe.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so eine Hommage an die ganzen klassischen Creep-Figuren. Also das ist ein ganz kurzer Text, nicht besonders anspruchsvoll. Aber ich weiß noch, dass ich halt damals richtig da eingetaucht bin in diese Subkultur. Und dann auch so, ah, Jeff the Killer, der Slenderman, ah, was es da nicht alles gibt. Und dann habe ich irgendwie diese Geschichte geschrieben und habe da quasi so ganz viele Easter Eggs reingepackt. So, und ich habe die so total im Tran, so, das war so nachts um 3, so, ich hatte am nächsten Morgen Schule und mir hat's aber in den Fingern gejuckt und ich dachte, nee, komm, jetzt willst du auch mal was da veröffentlichen und habe dann da irgendwie so, ohne es Korrektur zu lesen, ich habe das quasi direkt da gibt's ja so einen Eingabeslot, wo man, normalerweise wird man das ja erstmal so für sich auf dem PC in ein Word-Dokument schreiben und dann Korrektur lesen und dann ein Nein. Ich habe es quasi direkt da in den Bereich reingetippt, wo man es dann instant ab. Ich will nicht wissen, wie viele Orthografiefehler da drin sind. Aber nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Direkt mal die erste Todsünde des Creepypasta-Schreibens.
Ja, ja.
Genau, das ist begangen. Eine Todsünde. Quasi Easter Egg Fanfiction Hommage.
Nein, ich meinte direkt eintippen, statt das vorher.
Ach so, die, ach ja, auch das, sowohl.
Direkt zwei
okay, aber das ist super witzig, weil dann hast du ja, Misa, absolute Obertodsünden begangen
ja,
mit der Darkness
Reihe. Absolut.
Dass du dich damit dann nicht ins Ausgeschossen hast.
War so die tödeste Todsünde überhaupt.
Das ist die Frage, habe ich das oder habe ich das nicht? Das hängt davon ab, wie man fragt, würde ich sagen.
Aber da ist es ja wirklich, also ich meine, das System der Reihe war ja dann tatsächlich immer wieder quasi eigentlich in jeder Folge sozusagen eine andere Legende oder Creepypasta aufzugreifen.
Ja, genau, also da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen vorher.
Gerne, dann hol doch mal aus und erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam und so weiter.
Okay, wie kam es dazu? Ich glaube, ich saß irgendwann mal im Englisch-LK und habe angefangen, diese Geschichte zu schreiben über dieses Wesen, das einfach nur aus Finsternis besteht. Frag mich nicht, ich habe so ein Faible für Finsternis und Dunkelheit. Damals zumindest.
Wir sitzen gerade auch in einem komplett dunklen...
Ja,
nein,
genau,
nein, sitzen
ist,
wir nicht.
Es ist stockduster.
Ich sehe die Hand nicht vor. Nein, nein, wir haben das Licht ist an.
Es ist sehr hell. Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall kam da so die Idee. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Ich glaube, die anderen haben... Oh, ich glaube, The Great Gatsby geguckt oder so. Ich habe geschrieben...
Mensch, sag mal.
Passt in der Schule auf, Kinder. Nein. Und hab das dann geschrieben und hatte, glaube ich, so den ersten Teil fertig und wusste nicht so ganz, wohin damit. Und hab dann irgendwann kam mir so diese Idee mit den Tarotkarten und dachte so, ja cool, der Narr, ja lustig, gibt ja den Laughing Jack, was gibt's noch, die Mutter. Da passt dann zum Beispiel Sunny, die war dann eben auch damals mit in dieser Freundes- oder Creepypasta-Gruppe. Grüße gehen raus, falls sie das hört. Vermute nicht, aber egal. Sleepless, Maeve war eben auch mit dabei. Lord Maverick von Der Teufel. Something Worse, das war eben von Negative Roots, war auch ein guter Freund von mir.
Ist immer noch,
Verzeihung, ich höre schon die WhatsApp-Nachricht. Und Virgo war dann eben von ich glaube, ja, Ilo, heißt sie auch im Wiki. Das war, glaube ich, eine englischsprachige Pasta, die sie dann aber irgendwie für den deutschen Markt sozusagen adoptiert hat und sich quasi dann um die deutsche Korrespondenz für diese Seite sozusagen gekümmert hat. Und gerade Ilo, Lord Maverick und Negative Root waren mit ihren drei Charakteren schon ein bisschen weiter und haben das vor allem ganz, ganz krass untereinander verwoben. Also gerade die ersten Sleepless-Teile und die ersten Something Worse-Teile sind sehr, sehr stark miteinander verbunden.
Da kann ich ein kleines Anekdötchen zu einwerfen.
Gerne.
Das war dann tatsächlich so, wie gesagt, da haben einige aus der Gruppe haben dann angefangen, ihre eigenen OCs, also eigene Charaktere zu entwickeln. Und irgendwie war das dann plötzlich total en vogue. Und das haben dann alle gemacht. Deswegen, da gibt's so eine ganze Reihe. Und wie gesagt, ein Großteil von den Kreaturen, klar, da sind natürlich ein paar Klassiker aus dem englischsprachigen Bereich dazu, aber die anderen, die sind tatsächlich alle in dieser Phase entstanden.
Quasi aus dem Freundeskreis sozusagen.
Genau, wo alle dann gesagt haben, okay, du machst das, dann mache ich das jetzt auch. Okay. Dann denke ich mir jetzt auch einen Charakter aus, zu dem ich eine Anthologie dann schreibe.
Ja, cool.
Oder so.
Cool. Ja. Also es hat so eine richtige Eigendynamik entwickelt.
Gerade bei uns war das halt so ein bisschen so. Ich muss natürlich auch gestehen, es war so ein bisschen natürlich auch so, man wollte sich gegenseitig so ein bisschen überbieten.
Ja.
Nochmal so ein bisschen zeigen, dass man es drauf hat und also wirklich nur ganz am Rande, aber es war halt auch vieles, hat dann einfach echt gut gepasst bei Der Teufel eben gerade dann genau den Something Worse zu nehmen. Was hatte ich noch? Bei der Mutter Sunny hat halt eben irgendwie gepasst. Die Gerechtigkeit Virgo, ich weiß nicht, ob du die... Naja gut, du hast es ja vertont. Also im Grunde ist ja Virgo so ein
Ich habe sie alle gelesen, ja. Ich habe sie auch alle vertont jetzt.
Genau. Also der dann irgendwie Verbrecher da tötet. Und das hat dann irgendwie auch so ein bisschen dazu dieser Tarotkarten-Thematik gepasst. Und deshalb dachte ich, ja geil, komm. Und ich habe dir das ja aber schon mal geschrieben. Im Grunde war es einfach nur diese Sache mit diesen eigenen Charakteren, weil man auch ganz, ganz oft im Wiki dann irgendwas gelesen hat mit, ja, das ist mein Charakter. Und dann irgendwie, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, aber mit irgendwelchen ganz, ganz furchtbar gemalten Anime-Bildern von irgendwelchen ganz, ganz bösen Killern, die dann irgendwie 13 sind und krasse Superfähigkeiten haben und dann irgendwen töten. Ja, das war dann halt so ein bisschen die Parodie auf diese gesamte eigene Charaktere und irgendwas noch Böseres, noch Krasseres und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du die alle rund. Und es war einfach gedacht, echt als Troll, als Anfang als Troll und ja, so ein bisschen neckender Versuch. Und dann habe ich so ein bisschen mit Negative Root irgendwann darüber geredet, wohin ich eigentlich damit gehen will. Und dann ist so die Idee zum Finale gekommen.
Nicht spoilern.
Nicht spoilern, ne? Genau. Dann ist die Idee zum Finale gekommen, ihr hört's morgen Ende.
Das hat mir übrigens wahnsinnig gut gefallen. Freunde, das macht dann alles einen Sinn. Ich habe ein bisschen gelacht. Ja, okay. Gut, wir wollen ja nicht spoilern.
Soll ich mal was richtig Gemeines sagen?
Tu bitte. Es.
Ich freue mich auch schon sehr auf die Veröffentlichung morgen, weil ich die auch hören werde, weil ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern kann, was im Finale passiert.
Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Ich auch nicht mehr wirklich.
Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre fast ohne Witz. Nein, es ist so. Es ist so. Manche Dinge entfallen einem einfach.
Es ist auch einfach so lange her. Es ist einfach viel passiert bei uns auch seitdem. Ich finde das gerade total nostalgisch, da wieder drüber zu reden, weil es.
Das ist total schön. Das ist total schön. Es ist auch schön, euch zuzuhören. Es macht total viel Freude. Ja. Es ist echt schön, dass ihr hier seid. Mal zurück zur Darkness-Reihe. Ich wollte mit dir oder euch nochmal so kurz, also kannst du kurz anreißen, können wir so Folge für Folge einmal durchgehen und ganz kurz anreißen, quasi, welche Story jeweils so zugrunde liegt.
Okay.
Weil es ist ja schon so, dass gewisse Charaktereigenschaften oder Dinge aufgegriffen werden, die irgendwie spezifisch sind und mit denen so jetzt der Hörer, ohne die anderen Geschichten zu kennen, gar nicht so viel anfangen kann. Was ja Gott sei Dank bei deiner Reihe keinen Abbruch tut. Man versteht es ja trotzdem und man ist trotzdem drin. Aber trotzdem mal so zum Hintergrund. Ist ja spannend. Also fangen wir mal an mit unserem monochromen Clown.
Okay, genau. Also das ist dann die erste Folge, in der es um eine Creepypasta-Kreatur geht. Da geht es um Laughing Jack. Den Clown, vollkommen wahnsinnig geworden, Killer. Ich glaube, das kann ich jetzt bei jeder Figur sagen.
Da hat Dreck am Stecken.
Ziemlich
auf jeden
brutal
Fall.
Ja, auf jeden eigentlich. Fall. Ja. Und das ist so die erste Geschichte oder die Hauptgeschichte geht.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte, um mal kurz da zu unterbrechen, fällt mir gerade ein, ich glaube, diese Geschichte kennen alle meine Hörer. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber meine Podcast-Partnerin von Stimme im Kopf, Denise, hat im letzten Jahr zusammen mit ihrer Freundin Jenny eine, wie ich finde, absolut fantastische Weiterentwicklung von Laughing Jack geschrieben. Und die haben wir als Hörspiel vertont mit anderen Sprechern zusammen. Und zwar letztes Jahr zu Weihnachten gab es die bei Stimme im Kopf.
Mhm.
Und die ist dann auch im Januar bei Pia Liest erschienen. Also ich glaube, die Geschichte ist bekannt.
Gut.
Fällt mir gerade nur so ein. Die Geschichte kennen wir.
Okay.
Genau.
Dann gibt es ja noch eine Vorgeschichte dazu. Es gibt mehrere Vorgeschichten dazu.
Es gibt tatsächlich also Laughing Jack ist ja auch eine von diesen archetypischen Figuren, sage ich mal, aus dem Creepypasta. Jedenfalls, aber es gibt da tatsächlich einen Originalautor. Ich habe vergessen, wie er heißt. Amerikaner, glaube ich.
Cake Bomb,
genau. Es gibt da tatsächlich auch einen Autor. Also es ist nicht so wie der Slenderman, der ist ja einfach so gewachsen irgendwie mit der Zeit.
Nee, da gibt's
tatsächlich
auch
Slenderman, da gibt's eine Geschichte, ja.
Aber ich dachte, die wäre auch erst soweit ich weiß, gab es doch bei Slenderman zuerst diese Fotomontagen.
Genau, das ist von einem Typen
genau,
für einen Fotowettbewerb.
Genau.
Und hat der dann auch die Geschichte geschrieben?
Nee, ich glaube, das hat sich verselbstständigt.
Okay.
Das hat sich völlig verselbstständigt.
Genau, mir geht es um die Idee, weil ich glaube, bei Laughing Jack, die Idee, die hat auch einen festen Autor, aber dann hat sich das halt super krass weiterentwickelt und es gibt sehr viele Prequels, Sequels, also das ist auch total cool, weil das so sehr ausgearbeitet ist einfach, das ganze Thema. Ja.
Also ich glaube, die beiden Geschichten, die ich jetzt meinte, also die Hauptgeschichte und die Laughing Jack Origins, die sind, glaube ich, wirklich beide von Cakebone.
Die sind dann Canon, okay.
Genau, also ja, wie man so schön sagt. Okay, dann haben wir die Mutter. Da geht's um Sunny, auch so ein Own Character, eben von der Userin, ich glaube, sie hieß damals auch Sunny im Wiki. Ich gestehe, dass ich nicht mal mehr weiß, worum es in der normalen Geschichte geht. Es geht um dieses Mädchen, das offenbar ein Arm hat, eine Armprothese hat aus Metall und auch irgendwie verrückt ist, Menschen tötet.
Was sind die doch tut? Alle? Wir sind alle verrückt.
Okay.
Sie sind alle verrückt.
Okay, lassen wir das einfach so stehen. Wir gehen weiter. Dann haben wir Sleepless.
Genau, Sleepless, das war eben damals von Lord Maverick, die Own Character Creepypasta. Die hat sich sehr, sehr krass weit entwickelt. Also der ist auch von uns allen irgendwie immer noch der aktiv schreibt. Also ich weiß, dass es irgendwann, als ich schon längst fertig war mit Darkness, hatte der dann noch wieder eine Staffel Sleepless angefangen. Zwischendrin gab es dann, oder gibt es auch immer noch irgendwie ein Spin-off, wo es dann um einen anderen Charakter aus derselben Reihe geht, der in Sleepless irgendwie so die zweite
die rechte Hand quasi.
Die rechte Hand ist, die zweite Hauptrolle spielt, dann eben dieser anderen dann die Hauptrolle ist oder so. Worum geht's? Sleepless, ein junger Mann mit psychischen Problemen oder so, entdeckt, dass er ein zweites Ich hat, das nach und nach irgendwie Überhand gewinnt. Und dann, glaube ich, irgendwie nach dem Grund dafür sucht.
Also das sind aber dann jetzt, also das sind Lars und Raphael, richtig?
Ja, genau. Keine Ahnung, ob das heutzutage überhaupt noch so stimmt. Das ist halt natürlich alles noch Stand 2014 plus minus zwei Jahre.
Ja, klar.
Genau, so, dann Eyeless Jack.
Absoluter Klassiker, ne?
Auch, genau, eher so ein Klassiker, Mann wacht auf, sieht Laughing Jack. Laughing Jack frisst, glaube ich.
Ja, eine Niere, der klaut Nieren.
Niere, klaut Nieren.
Der klaut Nieren.
Eyeless Jack, ne? Ja,
man könnte ja meinen, er ist ein verzweifelter Arzt. Er klaut Nieren. Ende.
Das finde ich immer so schön, diese Klassiker, die haben meistens einfach so eine super, das ist so super
basic. Ich weiß.
Also, aber das finde ich immer
total
ganz cool.
Und es ist auch so, ich muss mal kurz was sagen, vielleicht werde ich dafür geächtet. Aber Laughing Jack, die Originalpasta, ist echt richtig scheiße.
Ja, natürlich.
Also danke.
Oh Gott sei Dank. Also, das kann ich jetzt mal so allgemein sagen. Das würde ich auch über meine eigenen Sachen sagen. Vieles, was damals veröffentlicht worden ist.
Echt ja, aber gerade so diese Klassiker, manche
gerade
Sachen
die,
sind
Jeff
echt
Killer.
Übel.
Guck
es ist, ja,
das
so
ist
unangenehm.
Das ist so ein Müll.
Also wirklich. Und dann aber sowas, dann trotzdem wird es so viral und dann wird es weiterentwickelt und pipapo. Und wir wollten nämlich letztes Jahr, das war der Ursprung dieser Weiterentwicklung, war, dass wir eigentlich Laughing Jack, wir wollten klassische Creepypastas zu Weihnachten machen. Und dann kam Laughing Jack und war so beschissen, dass meine Freundin gesagt hat, die Geschichte ist geil, aber das können wir nicht machen. Los geht's.
Also, kann das total nachvollziehen. Ja.
Also ich bin da natürlich auch ganz brauer, aber ich muss halt tatsächlich sagen, ich glaube von fast allem, was ich damals gelesen habe, ist Laughing Jack wirklich noch so die beste Charakter-Creepypasta, die es gibt. Also Jeff the Killer ist ja noch mal so unendlich viel schlechter als Laughing Jack.
Also,
und wie wir uns damals aufgeregt haben, wie es denn sein kann, dass eine Geschichte wie Jeff the Killer damals im Wiki irgendwie, ich glaube, über 300 Kommentare hatte und die Leute immer wieder gesagt haben, das ist absolut die beste Creepypasta, die es gibt.
Ja, ja.
Und wir saßen daneben als Autoren eben aus der deutschen Community und dachten so, ey, es muss ja jetzt nicht mal meine sein. Es muss jetzt auch nicht mal irgendwie eine Creepypasta mit Charakter sein. Aber ey, es gibt so viel Besseres. Also quantitativ und qualitativ so viel Besseres.
Genau.
Warum ausgerechnet das immer wieder Kommentare bekam, immer wieder die besten Bewertungen hatte, immer wieder die richtigen Fangirls und Boys angezogen hat. Ein Rätsel. Wir haben das eigentlich immer wieder darauf zurückgeschoben, dass so ein bisschen relatable, wie sagt man auf Deutsch?
Dass man sich damit identifiziert.
Genau.
Ja, gut, es gibt kein Wort dafür, man muss es umständlich machen. Genau, also einfach, man ist 13, 14, man ist in diesem Horrorbereich, man gehört damit vielleicht auch gerade schon so ein bisschen zu den eher unkonventionelleren Jugendlichen und ist dann vielleicht auch einfach da näher an Jeff the Killer und
aber ja, okay. Also, das
wir
kann
haben
sein.
Uns stellenweise ein wenig verarscht gefühlt, was diese Geschichte für eine Aufmerksamkeit bekommt. Ja.
Ja, aber soll ich jetzt mal was sagen? Ich kriech jetzt mal zu Kreuze. Ich habe jetzt hier gerade auch so versnobbt, so ein bisschen mitgerantet. Aber ich habe noch einen Ordner, da sind noch Fanbilder drin von Jeff the Killer, die ich damals gemalt habe.
Okay.
Ja, da war ich auch 14 und edgy. So, das ist, ich glaube eben deshalb ist sie halt so, also erstmal ist es ja so, je bekannter eine Sache ist, desto bekannter wird sie. Das ist
klar,
ja so ein Selbstläufer.
Ist immer so. Ja, klar.
Und die muss dann nicht besonders, das muss dann nicht irgendwie Goethe sein oder so. Das muss keine Hochliteratur sein. Und man muss ja schon sagen, so sowohl Jeff the Killer als auch Laughing Jack, die haben ein tolles Design. Die sind total marktfähig. Die haben halt dieses charakteristische Design, die haben einen Wiedererkennungswert.
Absolut. Ich meine, bei Laughing Jack ist es natürlich auch so, das war das Ding, weshalb wir gesagt haben, okay, die Story ist irgendwie geil und die Charakterbeschreibung ist auch irgendwie geil. Da kann man was draus machen, nur halt irgendwie nicht so. Lass da mal was anderes draus basteln, ne? Und dann gibt's ja unendlich viele super krasse Bilder und Fotomontagen und sonst irgendwas zu all diesen Dingen, die dir auch wirklich, also wenn du es eingibst bei Google, ne? Also das ist wirklich, da kannst dir schon echt eiskalt den Rücken runterlaufen, ne? Muss man schon sagen. Also was Gruseliges haben die ja nun alle.
Was ich da bei Laughing Jack so gut fand, ist immer, dass der Autor, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass er Cake Bomb heißt.
Ich glaube, es ist Cake Bomb.
Dass der tatsächlich ja auch die Bilder dafür selber gemacht hat und selber dieses ganze Cosplay entworfen hat.
Ja,
da fällt mir noch im Zuge dessen ein. Und jetzt,
nein.
Druckmittel, 5 Euro. Nee, wir waren, wann war das denn? 2000?
Das ist auch ewig, da war ich noch in der Schule, 2017. Nee,
kann
da war ja ich ja nicht mehr.
2016,
2016 war das.
Waren wir auf der Comic-Con in Stuttgart und wir waren unterwegs als Laughing Jack in einmal männlich und einmal in weiblich.
Ja, cool.
Das kam gut an. Es gibt auch, glaube ich, noch Videos auf YouTube, wo man sieht, wie wir da durch die Gegend laufen mal in die Kamera grinsen und winken. Besonders gut war, dass ich dann irgendwie zufällig noch ein paar Bonbons in der Tasche gefunden habe und wir die dann einfach irgendwelchen Leuten untergejubelt haben, die
wir sind dann immer so richtig creepy, wir sind immer richtig eklig nah an Leute rangegangen und haben denen dann so Bonbons in die Kapuzen oder Taschen geworfen. Das weiß ich noch.
Ja. Aber wir waren damit auch allein, oder?
Es war ein anderer Creep war noch da. Da war doch, ich glaube, eine war dabei, die ist als Alice Jack gegangen.
Aber sonst haben wir da auch nichts in der Richtung gesehen. Also wir waren da schon
Aber wir sind alleine. Oft wiedererkannt worden, tatsächlich.
Das stimmt.
Das war total witzig, weil wir sind da halt lang und dann waren da überall Leute. Also da waren dann, was waren sehr viele Narutos natürlich, sehr viele.
Naja, Comic-Con eben.
Ja, also ganz viel
dabei.
Marvel. Also alles ist ja total bunt immer und quasi aus jeder Popkultur hat man was dabei. Und da waren aber voll viele Leute, die dann so, ach nee, guck mal, Laughing Jack, guck mal, da sind Creeps, so die da tatsächlich wohl auch diese Figuren halt kannten. So, das war schon lustig.
Stimmt, wir wurden oft nach Fotos gefragt auch.
Ja,
ne? Also, was auch krass war, dass viele dann etwas professionellere dann irgendwie auch so zu uns gekommen sind, gefragt haben, ob sie mal ein Foto machen können.
Das ist halt ein tolles Kostümdesign einfach.
Ja, das ist halt auch super gruselig, ne?
Ja.
Das ist halt wirklich gruselig und vor allem, ich sag mal, die Faszination von etwas, was eigentlich was Fröhliches ist. Ich meine, Clowns sind sowieso scheiß gruselig, wenn ihr mich fragt. Aber
Gott, ja.
Du hast eigentlich so einen Clown, der ist irgendwie bunt und happy und weiß ich nicht. Und dann ist ja auch, die Geschichte ist ja genau so, dass er eigentlich ein bunter, glücklicher Clown war. So. Und dann irgendwann wird er halt so ganz verdorben und kriegt diese Kegelnase anstatt der runden roten und weiß ich nicht. Und das ist schon, also diese Veränderung, die dann äußerlich auch abgeht und so. Und wenn man sich jetzt so diese Bilder anguckt, die davon so im Umlauf sind, sag ich mal, das ist ja auch einfach verdammt creepy irgendwie.
Die Idee ist super. Die
ja,
Idee
auf jeden Fall. Super. Übrigens, ich glaube, der Autor hieß Snuffbomb.
Snuffbomb, so was. Genau. Cakebomb. Das ist, das gibt's auch.
Ich glaube, das wurde früher immer am Ende von ASDF-Movie gesagt.
ASDF-Movie, mein Gott, jetzt das ist auch tief in das Internet.
Wahrscheinlich ist das auch falsch. Egal. Also irgendwo kommt's her, aber ich weiß es auch nicht.
Irgendeine Bombe.
Snuffbomb war es, genau. Snuffbomb.
Weiter im Text. Dann haben, also alles Jack hatten wir, ne?
Genau.
Er hat keine Augen und isst Nieren. Glaubt genau. Ja, frisst Nieren. Genau, okay. Dann Virgo.
Dann die Gerechtigkeit Virgo, genau. War dann von Ilo eben das, ist dieser Mörder, der irgendwie so ein bisschen selbstjustizmäßig Verbrecher tötet und
nicht
isst.
Nur Verbrecher, ich glaube tatsächlich, da war so ein bisschen quasi der Aufhänger, dass der es vor allem auf Kinderschänder abgesehen hat. Das war es. Also quasi so ein bisschen wie Dexter, der tatsächlich Kinderschänder jagt und zur Rechenschaft zieht.
Genau, dann der Eremit, Slenderman. Ja, das war mal so ein bisschen so eine Sache, weil ich dachte, okay, wie beschreibst du das Innenleben von Slenderman? Das
Wortkarg.
Die noch relativ aber humanoid sind, weshalb man sich vorstellen kann, dass die auch normal, in Anführungszeichen, denken. Was ist beim Slenderman? Und da war eben so, dass der Gedanke, dass er das sehr wortkarg, sehr abgehackt irgendwie prozessiert. Slenderman, fertig. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen.
Man kennt ihn.
Genau.
Genau, ich glaube, den kennen auch wirklich alle, ja.
Dann der Teufel, Something Worse, eben von Negative Root. Auch ein relativ junger Mann irgendwie, der ein Dämon eigentlich ist oder ein Dämon in ihm hat oder so?
Nee, ich glaube, der ist tatsächlich kein Mensch. Das habe ich noch so im Kopf, dass Something Worse tatsächlich kein Mensch ist.
Und da war es doch so, dass Roots damals auch noch Germanistik studiert hat und gerade auch irgendwas mit Althochdeutsch,
stimmt. Und dann hat er so.
Und dann kommt der ursprüngliche Name, den ich jetzt natürlich auch nicht weiß, den müsste ich nachschlagen, der ist tatsächlich auch irgendwie Althochdeutsch. Irgendwie
oder Indogermanisch. Also das war ganz cool, weil der da so, der hat sich richtig, also das haben die anderen haben sich natürlich auch alle Gedanken gemacht, aber er hat das so richtig krass ausgearbeitet.
Wobei, den habe ich dann ja immer damit aufgezogen, dass man im Finale einfach zu sehr gemerkt hat, wie er von Animes inspiriert wurde, wenn du da irgendwie liest, wie der dann irgendwie Leute da durch die Häuser prügelt und denkst, ach so, Dragon Ball, alles klar. Kenn ich.
Das ist aber gemein hier, wie wir aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, das kommt jetzt alles auf den Tisch.
Ja, da kriegen wir gleich noch böse Anrufe.
Bestimmt. Morgen erst. dann der Turm, Jeff the Killer.
Gerne noch mal kurz so die Grundstory.
Jeff ist 13 und wird gemobbt, ganz schlimm, beziehungsweise da muss ich tatsächlich gestehen, erinnert es mich ein wenig an Beschreibung von Stephen King sogar. Weil das ist für mich so typisch Stephen King, beziehungsweise so amerikanisch.
Amerikanisch, würde ich eher sagen.
Dass Mobbing so weit geht, dass man sich da wirklich gefährlichst gegenseitig verletzt mit Messern und irgendwas. Und das in einem Alter von 13.
Mhm. So, da würde ich jetzt auch mal was zu sagen. Stimmt, darum ging es ja, ne, dass der ganz, ganz furchtbar behandelt worden ist und darüber dann quasi auch seinen Verstand verloren hat. Und deswegen, wir haben gerade so über Jeff the Killer gelästert, aber ich glaube, vielleicht ist es auch deswegen, das ist ja ganz traurig, ist es deswegen so eine Geschichte, wo sich viele mit identifizieren, weil halt einfach viele Kinder, viele Jugendliche einfach diese furchtbaren Mobbing-Erfahrungen machen. Und wie gesagt, darüber wollen wir uns jetzt auf keinen Fall lustig machen.
Nee, genau. Nein. Stimmt.
Ja.
Genau, das meinte ich vorher nämlich auch mit, man ist vielleicht in diesem Horror-Genre drin, man ist vielleicht eben auch
unglücklich
einfach. Aber auch vielleicht dadurch, ich sag mal jetzt, man gehört nicht vielleicht zu den beliebten Kids.
Kann ja auch ein Lied von singen.
Ja, ich glaube, wir alle. Also,
ja.
Das war aber auch damals eben im Chat so eine Sache. Da hat sich auch eben schnell rauskristallisiert, dass wir, also die meisten von uns, die meisten, die ich so kenne, wir waren jetzt alle nicht irgendwie so die wirklich coolen oder
die
so.
Die cool Kids, ja.
Ja, eben die mit Interesse oder einem gewissen Interesse an Literatur, an Film, an Horror eben, an allem, was eben so ein bisschen off ist, würde man im Englischen sagen. Ja. Alles, was so ein bisschen gruselig ist, so ein bisschen nicht ganz der absoluten Norm entspricht. Ganz vorsichtig gesagt natürlich alles.
Naja, einfach deshalb, so ein bisschen anders, ne? Und damit hat man ja, in gewisser Weise auch kokettiert, wenn man mal ehrlich ist.
Ja,
also,
natürlich.
Also in der Jugendzeit. Also
das ist ja auch wiederum einfach ein Teil, um sich selbst zu definieren.
Genau.
Also gut, da driften wir jetzt, glaube ich, ganz stark in Sozialisationstheorien und
ich meine, das ist ja im Grunde genommen, ist es ja eine spannende Kiste, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Also ja, wenn ihr beschreibt, dass ihr Leute in eurem Alter größtenteils in dieser Zeit kennengelernt habt, da online, dann ist das ja etwas, was eine gewisse Gruppe von Menschen betrifft. Deswegen fand ich das jetzt so spannend. Genau, eben, das fand ich so spannend. Deshalb fand ich das ganz, ganz nett, da kurz mal eben abzudriften, weil das eben spannend ist, weil das eine Jugendsubkultur ist tatsächlich. Und all das war mir überhaupt nicht bewusst, als ich mir Geschichten suchte, die ich lesen kann, ohne dass mir dafür einer an... Jetzt hätte ich fast was gesagt, was man in der Öffentlichkeit nicht sagt. Ohne dass mir dafür jemand einen auf die Mappe haut. Und deswegen ist es so spannend, da mit euch mal so einzutauchen und auch da einzutauchen, ja, was das Ganze soziologisch auch für Hintergründe einfach hat, ne?
Vielleicht so ein kleiner, wie sagt man das, so eine kleine Erinnerung daran. Man, finde ich, man muss solche Sachen auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, voll.
Also so Internetforen und Chatrooms. Aber es kann halt auch eine total tolle Möglichkeit sein. Also ich kann von mir aus sprechen, dass mir das total geholfen hat in meiner Entwicklung. Und ich weiß noch, meine Mutter, die war die ganze Zeit so, oh Kind, was machst du denn? Das ist ja alles so düster und gruselig. Und dann das Internet mit diesen fremden Leuten. Und da hat sie auch recht. So, man muss da schon so ein bisschen schauen.
Und als du dann das erste Mal zu mir gekommen bist.
Oh Gott,
bist,
als ich dann das erste Mal zu, da hat die dich erstmal gestalkt im Internet, um zu gucken, ob du denn wirklich ein 18-jähriger Schüler bist.
Ja, aber das kann natürlich sein. Ja, ne?
Deswegen, Kinder, seid vorsichtig, wem ihr euch im Internet öffnet und wie viele preisgebt. Aber es kann eine tolle Chance sein. Es kann eine Chance sein, richtig tolle Menschen kennenzulernen, sich selber zu finden.
Die Liebe zu finden.
Ja. Ne? Das hast du mir aber süß angeguckt.
Da muss man jetzt auch mal ganz kurz noch mal eben drauf eingehen. Das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig. Denn der Grund, weshalb ihr beide zusammen uns jetzt zugeschaltet seid, ist ja, dass ihr inzwischen zusammen wohnt. Ist richtig, oder?
Genau.
Ja. Und dass ihr habt euch über das Creepypasta-Wiki kennengelernt. Auch.
Wir haben uns über das Creepypasta-Wiki kennengelernt.
Das ist dann immer so, wo hast du denn deinen Freund kennengelernt? Ja, über das Internet. Und dann denken alle schon
LaVou,
so,
okay, Tinder.
Tinder. Ja. Nee, über so ein Gruselgeschichten.
Das gab's ja vor 7 Jahren noch nicht.
Nee, also, klar.
Tinder, glaube ich.
Doch. Ich habe also LaVou gab's. Ich habe vor 7 Jahren nämlich den Mann, der bei mir wohnt, über LaVou kennengelernt.
Okay.
Also ja, das gab's wohl.
Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß aber auch, das Wiki gibt's auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, das ist 2012 entstanden.
Ich glaube, 2012 ging das dann mit den Creepypastas los. Ich glaube, 2012 war somit das Geburtsjahr der Creepypastas im größeren Stil. Und dann ist das, glaube ich, hat so 2014, 15 so auch im deutschen Raum seinen Höhepunkt erreicht, was so die Popularität und auch die Aktivitäten anging.
Also da muss man auch sagen, ich war damals eben auch schon Admin. Heißt, also ich habe irgendwie als Chatmod angefangen in eben dem Creepypasta-Wiki-Chat. Und war dann eigentlich den ganzen Tag über dann da und hab dann ein bisschen aufgepasst, dass die Leute sich an die Regeln halten, wenn mal irgendwer reinkam und Stress gemacht hat oder rumgetrollt hat. Dann habe ich gesagt, hier, pass auf, da ist die Tür, kannst gehen oder kannst dich benehmen. Bin dann irgendwann zum Admin aufgestiegen, was hieß, dass man dann auch zum Beispiel Qualitätskontrolle
in
Anführungszeichen macht. Also
so Hausmeister.
Ja. Genau, also aufräumen im Wiki, Kategorien sortieren, was in die falsche Kategorie gerutscht war.
Events organisieren.
Sowas. Ja, nach wie vor den Chat irgendwie dann überprüfen, Ansprechpartner sein und so weiter. Das habe ich jahrelang gemacht.
Hast du lange
gemacht? 4 Jahre.
5 Jahre?
5 Jahre? Nee. 3 Jahre? Egal, lange Zeit habe ich das gemacht. Und da war es tatsächlich so 2014, 2015, so gerade im Sommer, da war ich im Chat jeden Tag und habe 3, 4, 5 neue Leute begrüßt. Die sind dann auch nicht immer unbedingt lange geblieben, wochenmäßig sozusagen.
Ja, ja, ja.
Ein paar sind geblieben.
Es war immer gut was los auf jeden
genau.
Fall. Ja.
Also gerade immer in den Ferienzeiten hatten wir sehr hohen Zuwachs an neuen Leuten.
Klar, Unterhaltung, und, ne?
Genau,
ja, ja.
Unterhaltung, aber auch Freizeit einfach und wahrscheinlich eben ja genau Leute aus der Schule, die dann da ihre Freizeit verbracht haben.
Klar. Spannend. Schöner Ausflug auf jeden Fall.
Ja, weiter geht's mit den Darkness.
Genau, ja, auf jeden Fall. Müssen wir auch wieder drauf zurückkommen. Aber ich fand das jetzt ganz wichtig, da einfach nochmal so drauf einzugehen und
genau.
Mal so ein bisschen dann noch im Hintergrund zu wühlen. Das ist total spannend. Ja, genau. 9. Teil. Moment, wir haben einen vergessen, oder? Habe ich einen vergessen, wenn man aufzählt? Doch, es sind 11.
Also der erste Teil ist ja quasi nur sowas wie ein Prolog.
Ach ja,
ne?
Richtig.
Da ist ja noch gar
genau.
Keine
ja, 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 ja.
Figur
richtig.
Mit
danke dir. Ich danke dir. Ich war jetzt gerade kurz verwirrt.
Du kennst das so gut, Caro.
Ich kenne es.
Ja, wirklich.
Wie meine eigene Listen.
Als hättest du es geschrieben.
Als hätte ich es geschrieben.
Das war auch.
Als hättest du es Korrektur gelesen.
Boah, habe ich das Korrektur.
Ja,
habe ich
alles,
das? Hab ich echt jetzt? Boah,
also nicht Korrektur gelesen, oder? Ja, doch auch Korrektur gelesen.
Ich habe das schon verdrängt.
Und
nein.
Immer dann Kritik gegeben und was man
ja,
noch.
Ja.
Also noch bevor alle anderen das lesen durften, musste Caro dann immer drüber lesen
ja,
und
doch.
Sagen,
ja,
was
ja,
man
klar.
Noch verbessern muss.
Ich erinnere mich.
Genau, also 9. beziehungsweise 10. Der Mond, Furcht und Schrecken, das ist eben Karos Reihe, eigener Charakter, Deimos und Phobos, die auch eben so ein nicht schizophren, dissoziativ,
ja,
also so dissoziative Persönlichkeiten sind.
Oh, nee. Alles gut.
Sie ist
jetzt,
sehr, sehr rot. Nein.
Ich wollte jetzt nicht so ins Wort fallen.
Alles gut.
Das ist auch sowas, wovon ich mich, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal angeteasert, dass ich mich mittlerweile von einigen Sachen einfach distanzieren würde. Und das war auch bei dieser Reihe so. Also es war so, damals, als ich noch klein und jung war, hatte ich eine totale, was denn? Jetzt lacht der wieder so fies im Hintergrund.
Leider sind wir beide immer noch heutzutage klein, aber nicht mehr so jung.
damals hat mich diese Thematik der ich sage jetzt mal ganz böse, Irrenanstalt, total faszinierend.
Ja.
Das ist ja auch so ein archetypisches Setting, so dieses Asylum.
Absolut.
Da gibt's ja Unglaublich, und ich weiß noch, da habe ich ein Let's Play geguckt von, war das Outlast?
Wahrscheinlich,
Ich glaube Outlast, das ist so ein Horrorspiel, das ist auch relativ bekannt geworden, und da geht es quasi auch um so eine Anstalt, wo dann gruselige Sachen passieren, und das fand ich so spooky und so unheimlich, und da gibt es ja unglaublich viele Filme dazu und weiß ich nicht was. Und damals fand ich einfach, das hat halt so eine gruselige Faszination auf mich ausgeübt. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen, also ich strebe gerade auch einen Beruf im Gesundheitssektor an.
Ja.
Und da geht es einem natürlich extrem darum, dass Menschen mit Beeinträchtigung, seien es jetzt körperlich als auch geistige, nicht stigmatisiert oder noch schlimmer dämonisiert
Klar.
werden.
Ja,
und
ja.
Da, finde ich, hat das jetzt immer so ein etwas bitteren Beigeschmack, wenn man diese ganzen, die Bekloppten, die Irrenhaus-Asylum-Sachen sich anguckt. Deswegen bin ich da mittlerweile so ein bisschen vorsichtiger, was es angeht. Weil, wie gesagt, ich will auf keinen Fall, dass da irgendwelche Vorurteile oder Stigmata verbreitet werden.
Verstehe ich. Ich glaube, es geht ja im Grunde darum, dass man das Klischee der Gefährlichkeit einer Unberechenbarkeit eines geistig nicht gesunden Menschen quasi auf die Spitze treibt.
Genau.
Das ist ja so das Phänomen, was da irgendwie hintersteckt, was es so faszinierend macht für Leute. Dass das eine Kunstform ist, das ist gut, das nochmal so rauszustellen. Und das verstehe ich auch, dass du dich da im Nachhinein so von distanzierst. Aber ich glaube, diese Faszination einfach so kurz herauszustellen und klarzustellen, woher diese Faszination rührt, und dass es im Grunde wie bei allen Dingen, die in irgendeiner Form zur Stigmatisierung führen, in einer Art Kunstform, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, das ist ja immer dieses auf die Spitze treiben eines Klischees, dass wir in einem ernsthaften Kontext, wo man über Menschlichkeit spricht, Stigmatisierung ausschließt. Das ist ja, also ist gut nochmal zu sagen, aber ich finde, dass sollte auf jeden Fall so sein und selbstverständlich sein.
Genau, da hast du ja völlig recht. Also man muss das Ganze halt einfach differenziert betrachten. Und wie gesagt, so der Wahnsinn als Kunstform, das ist ja uralt. Man denke zum Beispiel an auch sowas wie Alice im Wunderland. Da geht es ja immer auch so ein bisschen um Brechen mit der Norm und um Grenzüberschreitung.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was das so spannend macht. So, jetzt sind wir hier. Genau, ich wollte ja eigentlich eine kurze Zusammenfassung geben, worum es eigentlich geht in der Story. Also, genau, es geht auch um einen jungen Mann mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Und das ist ja ein Topos, was gerne oft benutzt wird. Und das war eigentlich so der ganze Gag an der Geschichte, dass du da einen Körper hast, in dem zwei Persönlichkeiten gefangen sind, die absolut konträr sind, die beide irgendwie böse und gefährlich sind, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Und so ist diese Figur entstanden. Es sind eigentlich zwei Figuren, die sich allerdings einen Körper teilen. Ist auch nicht abgeschlossen. Dazu noch eine kleine Sache.
Ja, ja.
Falls die Userin Schattenwandler das hier hören sollte, vielleicht, ich weiß, es ist nicht zu Ende geschrieben. Dazu sollte ich mal sagen, ich habe diese Reihe nie vollendet. Die bricht mittendrin ab. Ich glaube, ich habe 7 Teile oder so geschrieben. Das sind, glaube ich, insgesamt fast 60 Seiten Text. Und ich habe aber irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt, sie weiter zu verfassen. Und dann ist sehr viel Zeit ins Land gegangen und ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, interessenmäßig, stilmäßig auch, und habe dann irgendwann keinen Anschluss mehr gefunden. Und deswegen schimmelt diese Reihe jetzt völlig lost irgendwie im Internet rum. Und ich habe auch lange nicht mehr dran gedacht. Ich habe die total vergessen, bis ich dann vor nicht allzu langer Zeit eine total tolle Nachricht gekriegt habe von einer Leserin, die mich wirklich gebeten hat, diese Reihe weiterzuschreiben. Und das hat mich total berührt, weil ich die selber schon so in meinem Gehirn so in so einen Mülleimer quasi verbannt habe und dachte so, ach komm, nee, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Und seitdem bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob ich da noch dran anknüpfen kann, auf der anderen Seite fand ich aber auch diese Nachricht so nett und so schön und ich habe mich so geehrt gefühlt. Deswegen, Schattenwandler, wenn du das hier hörst, du hast mich zum Nachdenken gebracht.
Also du hast es noch nicht ganz ausgeschlossen, dass du die Reihe weiterschreiben willst?
Nee, weil irgendwie, ich habe da auch viel Zeit rein investiert damals. Verstehe ich. Aber es ist auch ein Teil meiner Vergangenheit, um ehrlich zu sein.
Verstehe ich auch.
Ja, man wird sehen.
Notfalls ist es dann einfach mit der Mond abgeschlossen.
Notfalls ist es dann einfach, stimmt. Oh ja, ich erinnere mich.
Naja, es ist ja... Ja,
vollkommen
also
unmotiviert enden lassen und plötzlich war er weg, zack.
Ja, genau, also aber jetzt ohne was vorwegzunehmen.
Ja, ja.
Genau.
Jetzt haben wir, ja, und dann haben wir das Finale.
Dann haben wir das Finale.
Das Finale.
Kann ich dazu irgendwas sagen, was nicht spoilert?
Schwierig.
Ja, es war einfach der Versuch, das Ganze irgendwie abzuschließen. Die Idee dazu war eben, habe ich mir zusammen mit Negative Root ausgedacht, der mich irgendwie auf die Idee gebracht hat. Und dann dachte ich eigentlich so, ja, das macht das Ganze irgendwie schön rund. Und gleichzeitig kommt diese ganze Idee, einfach alle diese ganzen Creepypasta-Fangirls, Jeff the Killer Fangirls nochmal so richtig zu trollen. Das ist da irgendwie so mit reingegangen. Ja, um mal an das anzuknüpfen, was Caro gesagt hat. Ich bin da ganz bei Caro. Ich finde die Darkness-Reihe heutzutage ist nicht mein bestes Werk. Du hast ja zum Beispiel Rezeptor vertont. Das ist, glaube ich, mit so einer der besten Sachen, die ich irgendwie
stilmäßig geschrieben habe. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, ja.
Bahnfahrt hast du vertont, das ist meiner Meinung nach ideenmäßig mit einer der besten Sachen, die ich geschrieben habe. Jetzt müsste ich einmal in meine eigenen Sachen gucken, was ich da noch aufgeschrieben habe.
Ja.
Muss ich mal einmal ein bisschen hier klicken. Was ich eigentlich auch recht... Was mir thematisch eigentlich ganz gut gefallen hat, zum Beispiel, war der Todesengel von Auschwitz. Da geht's um einen russischen Soldaten, der die Befreiung von Auschwitz miterlebt und das Ganze auch wieder mit so ein bisschen Okkultismus angereichert. Das erinnert so ein bisschen an Wolfenstein, Nazis und Dämonen irgendwas. Dann habe ich noch eine geschrieben, die hieß Feast. Und das war ganz interessant, weil das eigentlich auch eine Zusammenarbeit war mit Atmos. Der hat damals für Multi, besagter YouTuber, Vertoner, hat der, glaube ich, immer ganz viel mit dem Sound gemacht, weil der auch irgendwie in die Richtung studieren wollte. Und der kam irgendwann auf mich zu und sagte, hier, ich habe mir so ein Projekt am Laufen. Ich brauche jemanden, der mit mir oder für mich das schreibt. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das ist irgendwie dann so ein bisschen an die Seite gefallen. Und dann kam er erstmal auf mich zu und hat gesagt, hier, ich habe noch ein paar Ideen für Creepypastas. Schreib mal, damit ich die vertonen kann. Also ne, so quasi Auftragsproduktion. Okay. Mhm. Und der hat mir diese Idee geliefert von einem Restaurant, in dem quasi die größte Sucht eines Menschen immer bedient wird. Und ja, auch nicht ohne zu viel zu spoilern. Ja, es geht um jemanden, der dann da hingeht und quasi als Leidenschaft hat, gerne zu essen, und der ist da hervorragend. Da habe ich bei meinem Vater, der Koch ist und Italiener, habe ich mir dann Rezepte geben lassen, die ich da tatsächlich richtig drin verarbeitet habe, beziehungsweise richtig beschrieben habe. Ich glaube, zu der Zeit hatte mein Vater das Restaurant auch noch und ich bin da immer zum Arbeiten am Wochenende hingefahren.
Hast du an der Creepypasta gegessen?
Ja, habe ich gegessen. Furchtbar schlechter
Witz. Ich weiß, es tut mir leid. Das war grauenvoll. Ich gehe in die Ecke.
Ich gehe gleich. Nee, und ja, sowas. Und das ist auch... Ja, es ist alles besser als Darkness. Alles ist besser als Darkness.
Wir dürfen das jetzt auch nicht so schlecht machen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall sagen, dass du wunderbare Arbeit mit deiner Vertonung da geleistet hast.
Auf jeden Fall.
Aber man muss das Ganze, glaube ich, mit so einem Augenzwinkern.
Genau. Hören ich habe es auch lesen. So, ich habe es auch so vertont mit einem Augenzwinkern.
Ja, ja.
Ich habe übrigens, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz sagen, also ich habe natürlich den absoluten Ansporn gehabt, auch das Ding durchzuziehen bis zur letzten Minute, weil du mir gesagt hast, es hat noch keiner
Stimmt,
durchgezogen.
Ja, ja. Viele haben angefangen und dann, ich weiß gar nicht. Aber bei vielen, was Multi hat es angefangen, da war auch dann, das war auch mal so eine krasse Sache, wo ich dann gesehen habe, aha, da hat die Vertonung von der Nah, ich war dann bei 72.000 Klicks oder sowas. Und dann, das war natürlich für mich als 18, 19-Jährige war das so, hey, irgendwas, was du geschaffen hast, hat
ja, auf klar,
YouTube
mega.
90.000 Klicks. Das ist natürlich eine coole Sache. Aber so rückblickend, also da gibt es Vertonungen, gerade die viele Vertonungen von Bahnfahrt sind richtig gut. Also deine natürlich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Fertoni auf YouTube hat mal eine wirklich, ich glaube, die erste gemacht, die auch sehr gut war. Todesengel von Auschwitz von ihm auch super. So die letzten Sachen, Rezeptor, sind meiner Meinung nach auch einfach in einem anderen Stil.
Ist halt einfach älter geworden.
Ja, ach nein, man lernt ja auch dazu, das ist ja keine Frage. Ja, ja, klar. Genau, gut, also wir haben quasi, also ohne jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen, wir sind quasi durch mit der Darkness-Reihe, weil alles, was wir jetzt noch über das Finale sprechen könnten, wären Spoiler. Außer, möchte jetzt nochmal kurz sagen, ich habe mir wirklich ein richtiges Ei gelegt mit dem Vorhaben, Teil 10 und 11 in eine Folge zu packen.
Uiuiuiui.
Denn es erwarten die Hörer morgen 1,5 Stunden.
Eieiei.
1,5 Stunden. Ich hab hier gesessen und hab gedacht, wow.
Sag mal,
so viel
das immer an einem Stück?
Ja, das habe ich tatsächlich an einem Stück eingelesen, ja. Ich meine, das ist ja, ich mache ja tatsächlich Hörbuch, inzwischen hauptberuflich. Mhm. Und da ist das keine Seltenheit, dass man mal an einem Stück auch, wenn ich im Studio bin und ich habe eine Hörbuchwoche, bin ich zwischen 4 und 6 Stunden im Studio. Und er macht dann Pausen und so, ne?
Ich bin gerade sehr gehypt. Dazu kann ich noch mal was sagen. Ich persönlich, für mich sind einfach Sprecherinnen und Sprecher, sowohl Hörbuch als auch Synchronsprecherinnen, sind für mich so persönliche Helden. Ich bin einfach, ich bin deswegen, ich sitze hier gerade die ganze Zeit mit so einem richtig breiten Grinsen. Ich glaube, ich sehe so ein bisschen ich sehe aus wie so ein Halloween-Kürbis gerade.
Passt ja zur Jahreszeit.
Ich finde, das ist so toll und ich habe da so viel Respekt vor und ich, ja, das sind so meine großen Idole. Deswegen bin ich gerade sehr,
wie süß.
Ich fangirle gerade ein bisschen.
Das ist sehr schön. Das finde ich ganz entzückend. Also das ist, ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf. Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß.
Ja, großartig. Ja, ich bin ja jetzt leider so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ich mache jetzt tatsächlich auch was mit Sprache. Ich habe jetzt vor einem Monat ein duales Studium der Logopädie angefangen.
Und du glaubst nicht, wie Gold wert du bist. Ich habe jetzt ernsthaft Logopäden-Beste. Ja, wirklich wahr. Ist ohne Scheiß. Kein Spaß. Weil ich habe jetzt wieder eine Verordnung für einen Logopäden und ich bin sehr dankbar, weil gerade ökonomischer Stimmengebrauch etwas ist, was für Leute, also mit gesunden Stimmen, die damit arbeiten, wahnsinnig wichtig ist. Also das ist wirklich, also auch aus Sprechersicht, ein großartiger Beruf.
Es ist auch aus Sicht der Berufstätigen ein großartiger Beruf, glaube ich. Ich freue mich auch total darauf, dann dahinter arbeiten zu können. Voll. In dem Bereich. Es ist halt so faszinierend, weil man kann halt mit allen arbeiten. Also wie gesagt, auch professionellen Sprecherinnen, Sängerinnen, Kinder natürlich auch Sprachentwicklung. Also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Und Sprache ist halt einfach ein unglaublich faszinierendes Werkzeug.
Absolut. Stimme ist, ja genau, Wahnsinn. Ja. Ja,
das ist auch für sehr, Sänger sehr cool. Wichtig.
Ja. Klar, Sänger, das ist das Brot von denen. Das ist halt schlimm, ne? Wenn deine Stimme dann irgendwann mal und wenn man so wie Pia das halt beruft, das ist ja Katastrophe.
Genau. Ja, klar. Deswegen, am Ziel vorbeigeschossen ist gut. Nee. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist eure Lieblings-Creepypasta und warum?
Soll ich jetzt Tortellini sagen?
Was ist denn Tortellini? Ah, oh mein Gott, jetzt habe ich voll auf dem Schlauch
Da kann ich nur klatschen.
Super.
Tortellini sind schon nice. Du.
Ja, also, geht nichts auch gegen gute Spaghetti und Tortellini und Penne. Alles mit dabei.
Und Caro nur so, was soll denn Tortellini?
Die habe ich ja noch nie gelesen. Was ist das denn?
Wie Schotti aus dem Tatortreiniger. Ah.
Ah.
Was?
Großartig, wir verstehen uns, wir müssen mal vorbeikommen.
Auf jeden Fall, also wir sollten das auf jeden Fall intensivieren.
Ganz kurz nochmal zurück zum Thema Creepypasta-Wiki. Ja. Ich glaube sogar, dass als wir uns damals in Karlsruhe im Burger King fing alles an.
Damals im Burger King.
Also damals hat Caro noch in Baden-Württemberg gewohnt und ich bin dann immer runtergefahren. Und da haben wir uns dann mal irgendwann im Burger King mit Negative Root getroffen. Das war sowieso so eine skurrile Sache, weil irgendwie erst haben er und ich mitbekommen so, ach wie, du bist auch halb Italiener? Ja, lustig. Ach, du wohnst aber meiner Freundin um die Ecke? Ja, lass mal in Karlsruhe treffen. Und und irgendwie hat das angefangen und ich glaube, wir sind, also so unsere Gruppe, aber vor allem auch wir beiden jetzt sowieso und Roots dann eben auch. Wir waren auch so mit die Ersten oder einige der wenigen, die sich da auch tatsächlich mal privat getroffen haben.
Wir sind nicht Pasta essen gegangen.
Wir sind nicht Pasta essen gegangen. Wir waren
Burger.
Das war schon, das ist schon kritisch. Okay.
Lieblingspasta. Du hast da was stehen.
Ich bin ja vorbereitet. Klar, ich habe mir was aufgeschrieben. Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile, es sind einfach so viele Pastas, die es gibt. Ich scroll mal hier hoch, wie viele sind denn mittlerweile so im Wiki online? Warte. Nee, da sieht man es ja, 7000 Seiten. Das heißt, es gibt tausende von
7355.
Und ich glaube, dass da einfach auch unglaublich viel literarisch total krasses Zeug dabei ist. Aber ich habe halt nicht alle gelesen. Deswegen würde ich sagen, dass eine von meinen Pastas ist eine, die auch ganz, ganz alt ist und ist auch einer von den Klassikern. Pforte der Seele oder ich glaube Gateway
to the Mind.
Gateway to the Mind heißt die, glaube ich, im englischen Original. Kennst du die? Das ist auch ein Klassiker. Soll ich kurz zusammenfassen, worum es da geht?
Gerne.
Okay, also so ein bisschen das Kernelement davon ist die Vorstellung oder die Idee, was dann passiert...
Sie heißt wirklich Gateway of
Gateway the Mind. Gateway of the Mind, okay, Gateway of the Mind, so. Da gibt's auch total gruselige Bilder zu und so. Aber zurück zum Thema. Worum geht es? Es geht darum, auch um so ein Experiment, also es ist so ein bisschen Russian Sleep Experiment mäßig, dass sich quasi Wissenschaftler fragen, was passiert eigentlich, wenn eine Person komplett von allen sensorischen Einflüssen abgeschnitten wird. Wenn sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen, nicht mehr riechen kann, wenn quasi die Person komplett so Locked-in-Syndrom-mäßig. Ja. Was passiert dann? Und das, was dann passiert in dieser Pasta, ist sehr unheimlich. Und also die fand ich so beklemmt und so gruselig. Die hat mich ziemlich geprägt, sage ich mal so. Also die ist auch, also die ist relativ kurz. Und was sie aber so gruselig macht, ist, dass es da auch total viel, weiß ich nicht, so ein gruseliges Video- und Bildmaterial, was eigentlich auch ursprünglich gar nichts damit zu tun hatte, was aber irgendwie mit der so kontextualisiert worden ist. Ich weiß auch nicht, warum. Das, was die total spooky macht einfach nur. Ja, cool. Deswegen würde ich Pforte der Seele als Lieblings-CP erwählen.
Und du, Misa?
Ich guck gerade schon bei Megusta Games LP durch, beziehungsweise so bei dem, was ich immer alles so gehört habe, beziehungsweise was ich bei mir auf der Seite stehen habe. Ich glaube, ich muss letztendlich echt hingehen und sagen, Pokémon, auf Deutsch heißt die Pokémon schrecklich schwarz, ich glaube im Englischen heißt sie einfach nur Cursed Black. Meine erste Creepypasta, die ist nicht besonders gruselig, ehrlich gesagt, aber es ist halt einfach der Nostalgiefaktor und fairerweise dieses etwas Mysteriöse, dieses, was sehr gut, ich glaube, das bezeichnet man in der Psychologie als, wie heißt das denn nochmal, Valley of, Uncanny Valley heißt das.
Uncanny Valley.
Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so ungefähr dieser Bereich zwischen extrem gruselig und möglich. Mhm. Und das Uncanny Valley ist genau das, diese Lücke genau dazwischen, wo die Überschneidung zwischen gruselig und möglich ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum diese Geschichte, sagen wir, halbwegs gut ist.
Also du meinst quasi die Schwelle, auf der das, was es so gruselig macht, noch im Bereich der Möglichkeit ist.
Genau.
Ja, okay.
Und ansonsten, was habe ich hier denn noch stehen? Die Emotionslose, naja. Ich glaube Candle Cove.
Ich liebe Candle Cove.
Oh Gott, ja, die hatte ich voll vergessen. Die ist auch krass.
Yeah. Candle Cove ist halt einfach, ja, ist auch wieder auch so ein Klassiker, aber auch nicht gar nicht mal irgendwie so brutal gruselig, aber dieser Twist am Ende, das macht es. Aber es ist jetzt, also klar, aber es ist im Vergleich zu anderen Sachen gar nicht so krass einfach. Aber es ist, gerade weil es vielleicht nicht so krass ist, ist es auch so gut.
Ich glaube, das ist generell so eine Sache. Ganz am Anfang hatten wir ja mal über den einen Teil der zwei unheimlichen Legenden, den wir quasi wegzensiert haben, geredet.
Genau.
Und das war so eine Phase, da muss man ja vielleicht generell was zu Horror allgemein sagen. Horror ist ja so ein total diverses Genre, weil Horror ja super individuell und unterschiedlich
gefühlt wird.
Und es gibt ja auch ganz viele Subgenres im Horrorgenre. Und irgendwie eine Zeit lang war es so, das war ganz komisch, dass ich irgendwie auch auf so einer Gore- und Splatter-Welle irgendwie mitgeritten bin. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr gut. Also mittlerweile mag ich das nicht mehr, weil ich das hat keinen Stil.
Ich kann es verstehen. Es ist fast so ein bisschen plump oft, ne? Wenn es so übertrieben ist.
Weil eben, wenn der Horror dadurch generiert wird, dass einfach Body-Horror oder auch, dass furchtbare Dinge einfach mit dem Körper, das ist nicht so schwierig, damit einfach Unwohlsein zu erzeugen.
Ja, genau.
Und viel krasser ist es, finde ich, wenn man dieses Unwohlsein durch so einen Twist oder durch, weiß ich nicht, das Mysteriöse. Es gibt ja so viele andere Stilmittel, durch die man irgendwie Grauen erzeugen kann. Und da ist wirklich so Blutschnetzelzeug ist halt, ein bisschen plump.
Also das ist das, was ich eben auch so spannend zu beobachten finde, dass es eben verschiedene Arten gibt, genau dieses Unbehagen quasi zu provozieren. Und ich muss sagen, also ich stehe überhaupt ich stehe überhaupt gar nicht auf so blutige Splatter-Sachen oder so.
Mm, ja, ich mittlerweile auch nicht mehr.
Bei mir auch tatsächlich immer so. Also das war nie so meins. Ich bin auch kein Fan von solchen Filmen. Also
ja, genau. Geht mir auch
Saw
so.
Oder nee, sowas.
Übel.
Oh nee, da hatte ich, wie gesagt, hatte ich auch mal eine Phase, wo ich irgendwie quasi einmal so in diese Genre so reingedippt bin. Und das hat mich aber auch nicht glücklich gemacht, sagen wir mal so.
Also ich finde es halt spannend. Es gibt ja wirklich Leute, die haben da richtig Bock drauf, ne? Mhm. Und also ich muss sagen, ich grusele mich generell sehr ungern. Surprise. Aber also jetzt so Filme kann ich mir gar nicht reinziehen. Alles, was ich lesen kann, ist okay. Allerdings geht bei mir auch das Kopfkino an und schleppt mich dann auch, also schleppe ich lange mit. Dann, was dann so abgeht.
Ja, ja,
ich
ja.
muss sagen, meine absolute Lieblings-Creepypasta ist einfach, steinigt mich, es ist der Slenderman. Ich kann
das
den,
aber auch gut.
Für mich ist der Slenderman in seiner ganzen Optik der absolut gruseligste Shit. Ich könnte mich, also es läuft mir eiskalt über den Rücken, ne? Also ich finde den einfach wirklich richtig gruselig.
Ich glaube, was das macht, ist tatsächlich dieses Bild.
Ja,
wenn
das
man sich
kann
diese
sein.
Bilder für diesen Fotowettbewerb anguckt.
Genau.
Das ist,
ja, genau.
Wenn du aber gerade, also bei mir ist es so ein bisschen, gerade wenn ich diese ganze Geschichte drumherum und alles, was da irgendwie an Videospielen und an, ich sag mal, wie könnte man das sagen, Community-Erzeugnissen oder an Fan-Made-Mythos dahinter steht, wenn man sich das alles wegdenkt und man guckt sich nur diese Bilder an, dann ist das gruselig. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine Anekdote zu ein.
Ja.
2014, als wir in London waren, waren wir in einem Museum. Und ich weiß noch, wir saßen da zu dritt irgendwo auf dem Boden in irgendeiner Ausstellung. Und ich drehe mich um und ich sehe original diese, was waren das, Kupfer-Bronze-Schnitte?
Kupferschnitte.
Wo die tatsächlich als Grundlage gedient haben für den Slenderman. Nämlich da siehst du so einen Tod
mit
ganz, ganz langen Armen, die so verwinkelt sind.
Ja, aber genau, das kennst du auch, dieses ganz alte Bild mit diesem
deformierten
Skelett drauf.
Um den Slenderman wurde ja eine regelrechte Historie entwickelt.
Ja, genau.
Und da gab es ja diese Kupferschnitte, die angeblich irgendwie aus Deutschland stammen sollen, die dann Großmann hießen oder irgendwie sowas.
Genau,
ne? Ja, genau.
Und die waren da und ich drehe mich um und sehe das und ich fall vom Glauben ab.
Oder kennt ihr noch diese YouTube-Serie? Wie hieß die denn nochmal?
Marble Hornets.
Marble Hornets, genau. Kennst du Marble Hornets?
Nee, kenn ich nicht.
Das ist tatsächlich so eine Found-Footage-YouTube-Serie, die ist auch schon Jahre alt, wo es auch um diesen Slender-Mythos geht.
Verlinke ich alles in den Shownotes übrigens.
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob die so gut war, aber ich glaube schon.
Das kann man ja rausfinden.
Das ist jetzt die Chance nochmal, ganz, ganz, ganz viel Werbung für alle möglichen Leute zu machen. Und das nachher nochmal gewinnbringend in der Freundschaft.
Ja, stimmt, weil Snuffbomb haben wir auch Werbung gemacht, den können wir auch mal anschauen.
Also zum Beispiel Ancora Demonium von Negative Root, sträflich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, sehr gute Reihe.
Die ist auch sehr gut, ja.
Der hat nämlich dasselbe Problem, dass er das noch nicht fertig schreibt und ganz, ganz viele Leute scharren mit den Füßen und warten darauf.
Vielleicht gibt ihm das Motivation. Okay, Leute, ich schreibe das in die Shownotes und ihr zieht euch das rein und dann
kommentieren nicht vergessen.
Genau, gibt's hoffentlich irgendwie Motivation für
und
den Guten.
Was man vielleicht noch sagen kann, oder was ich, also eine CP, eine Geschichte, die ich sehr gut finde, Ein Ei, kennst du die?
Ein Ei.
Das ist auch ein klassisches Ding, oder?
Auch ein Klassiker.
Relativer Klassiker.
Und auch ganz kurz, oder?
Ja, ich glaube schon.
Das ist eigentlich gar keine richtige Geschichte, sondern eher so ein Gedankengang, glaube ich. Ich glaube, Ein Ei muss man lesen. Das ist auch halt kein Horror im klassischen
Sinne.
Ja,
eben. Ich sage ja, es ist keine Creepypasta.
Es ist keine Creepy, aber es ist trotzdem...
Es ist überhaupt nicht gruselig, aber es ist einfach eine gute Geschichte.
Ja.
Oder ein guter Text, sagen wir so.
Es ist ein guter Text.
Ich schreibe mir das mal auf.
Mach das.
Ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Ja gut, ich glaube, dann haben wir es eigentlich auch. Wir gehen mit vielen Empfehlungen raus und mit Lieblings-Creepypastas und mit jede Menge Input zur Darkness-Reihe und so weiter. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, rundum, ja, so vollständig, wie ich es mir wünschen konnte, unser Gespräch. Ich danke euch, dass ihr da wart. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörer sich genauso freuen, wie ich mich gefreut habe, euch hier zu haben. Und ja, genau, Dankeschön. Ich mache das immer so, also in meiner sehr, sehr langen Tradition von Gästen bei Pia Liest. Die ist, also, ne, erst kürzlich wieder so. Aber ich würde euch gerne einfach das letzte Wort überlassen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, noch irgendwas zu sagen, dann tut es gern. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ihr könnt euch morgen da draußen auf eine 1,5-Stunden-Folge Pia Liest freuen, aus der Feder von Misa. Und genau, ich bin raus. Wir hören uns morgen nochmal, ihr Lieben. Bis dahin.
Also erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Und jetzt noch irgendwas, was ich an die Hörerinnen richten kann. Seid, wer ihr seid. Lebt euch aus in eurer Kreativität und macht Dinge, die euch gut tun, auch wenn es gruselige Dinge sind. Solange ihr nett zu allen seid, das ist sehr wichtig.
Ja, was soll ich da noch groß hinzufügen? Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass wir da sein mussten. Ich glaube, wir hatten...
sein mussten?
Habe ich mussten gesagt? Cut! Also, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ja, was bleibt anderes noch zu sagen? Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr großen Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Und ansonsten, lest Geschichten, lest Bücher, kommentiert alles schön. Leute freuen sich ungemein darüber, wenn man ihnen Feedback gibt und mit ihnen schreibt und ihnen zeigt, dass man ihre Erzeugnisse mindestens interessant findet. Geht ins Creepypasta-Wiki, meldet euch an, schreibt Geschichten, schreibt Kommentare, kommt auf den Discord-Server da. Ich hänge da immer noch manchmal rum. Da gibt's ganz viele Leute zum Quatschen. Ja, Ende.
Danke sehr.